Es gab in Wünsdorf ein spezielles Kriegsgefangenenlager für Muslime, in dem muslimische Kolonialsoldaten waren. Das Lager wurde zu Beginn 1915 eröffnet. Dieses Lager wurde speziell für Propagandazwecke errichtet. Es gab dort eine Moschee mit dem Ziel, nicht islamfreundlich zu sein, sondern mit dem Ziel, Muslime zu überzeugen, die Seite zu wechseln und auf deutscher Seite weiter zu kämpfen, als sogenannte Dschihadisten in die Türkei geschickt zu werden.
Heike Lieber vom Berliner Zentrum Moderner Orient kennt die Geschichte der Sonderlager Zossen und Wünsdorf südlich von Berlin. Ziel war es, Soldaten aus Algerien, Marokko, Tunesien oder Indien panislamisch im Kampf gegen ihre Kolonialherren England und Frankreich zu vereinen. Doch der Erfolg war mäßig. Nur ein geringer Teil der Gefangenen konnte zum Fronteinsatz ins verbündete Osmanische Reich geschickt werden. Die deutsche Bevölkerung bekam von all dem wenig mit. Muslime blieben den Deutschen fremd. Erste Kontakte hatten mehr den Charakter eines Zoobesuches.
Es gibt Berichte darüber, dass Schulklassen Ausflüge zu den Lagern gemacht haben. Und es gibt einige Berichte darüber, dass Berliner Touristen an den Wochenenden nach Wünsdorf und Zossen gefahren sind, um sich dort die Kriegsgefangenen in den Lagern anzusehen.
Dabei gehen die Anfänge direkter preußisch-islamischer Beziehungen schon auf König Friedrich Wilhelm I. zurück, der 1731 einige osmanische Soldaten in seine Armee integrierte. Doch erst während der Weimarer Republik zog es hunderte Muslime gen Westen, vor allem zum wissenschaftlichen Studium. So etwa den jungen Ottomanen Tunali Hilmi, der damals nicht unüblich für Nachfolgende einen Studienführer schrieb. Laila von Mende vom Zentrum Moderner Orient.
Der Studienführer von Tunali Hilmi sticht da besonders heraus, weil er auch noch eine sehr lange Passage bzw. mehrere Seiten dazu hat, was man alles noch machen kann, außer studieren, also ins Theater gehen und Schauspielunterricht nehmen, Musikunterricht nehmen und all diese ganzen kulturellen Sachen auch sehr stark betont. Das war ja die große Diskussion im 19. und Beginn des 20. Jahrhunderts, inwieweit sollen wir Europa begeistert sein, inwieweit nicht. Und eben diese ganze Frage von, was übernehmen wir von Europa, was nicht, welches Verhältnis haben wir zu Europa, welches nicht. Also es waren immer so ein paar hundert, eben zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedlich viele. Aber sie hatten letztendlich einen ziemlich großen Einfluss, weil viele von ihnen dann später gerade auch in der Republik Türkei sehr aktiv waren, sei es als Politiker oder als Wissenschaftler.
Arabische und türkische Muslime konnten in Berlin der 20er Jahre unbehelligt leben. Sie waren Teil der Künstlerbohem, zählten als künftiger wissenschaftlicher Nachwuchs ihres Landes zur Elite und waren damit gern gesehene Gäste auf Berliner Empfängen. Doch dann kam die Ernüchterung. Der Islamforscher Peter Wien von der US-amerikanischen Universität Maryland.
Mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten 1933 vollzieht sich da doch eine erhebliche Wendung. Ein Großteil der Studenten verlässt Deutschland. Sie werden auch teilweise Opfer von Übergriffen, von SA-Trupps, die sie aus Schwimmbädern ausweisen wollen. Eben häufig geschieht das dann, weil sie für Juden gehalten werden.
Hunderte sogenannte Marokkaner-Mischlinge, Kinder deutscher Mütter und französischer Besatzungssoldaten im Rheinland nach dem Ersten Weltkrieg, wurden nach den Nürnberger Rassegesetzen zwangssterilisiert. Anfang der 40er Jahre wurden dann sogar tausende Algerier und Marokkaner als Fremdarbeiter mit Sondervergünstigungen nach Deutschland geholt, weil man sie dringend als Arbeitskräfte in der Rüstungsindustrie brauchte. Dass auch diese Ausländer, die man eigens ins Land holte, den rassistischen Repressalien der Nazis nicht entgingen, zeigt, wie widersprüchlich das NS-Regime sein konnte.
In diesem Prozess der allmählichen Versklavung dieser Fremdarbeiter kann man dann eindeutig feststellen, dass Menschen dunklerer Hautfarbe und darunter eben auch Araber oder Berber nordafrikanischer Herkunft, vor allen Dingen nordafrikanischer Herkunft, aber es gibt auch Leute aus Syrien, aus Ägypten, die in diese Mühlen gerieten, dass die eindeutig schlechter behandelt wurden. Dass sie zum Beispiel, wenn sie irgendwelche Vergehen begangen hatten, also es gibt dann häufig solche Vergehen wie Fälschung von Lebensmittelkarten oder das, was als Arbeitsverweigerung bezeichnet wurde, dass die dann häufig mit sehr drakonischen Strafen belegt wurden.
Auch wenn der Großmufti von Jerusalem, Amin al-Husseini, persönlicher Verbündeter Adolf Hitlers war und in Berlin jahrelanges Asyl genoss, könne auf keinen Fall von einer selbstverständlichen muslimisch-nationalsozialistischen Achse während des Zweiten Weltkrieges die Rede sein, meint Peter Wien. Nicht nur, dass der Großmufti alles andere als das Sprachrohr oder gar der Führer der muslimischen Welt war. Die allermeisten Muslime in Deutschland waren mehr Opfer als Begünstigte des Naziregimes. Letztlich hatte die deutsche Führung selbst wenig Interesse an islamischen Verbündeten.
Hitler hat in seiner Weltanschauung nur einen sehr marginalen, wenn überhaupt einen Platz für die Araber. Die Araber, die arabische Welt, ist in Hitlers Weltbild spätestens von Mitte der 30er Jahre an ein Bereich, den er Italien zuschreibt. Insofern werden auch Projekte, Vorschläge, Entwürfe von Referenten im Auswärtigen Amt, von bestimmten Generälen, von Militärs und so weiter, doch verstärkt sich im Nahen Osten zu engagieren, immer in den höheren Ebenen der Entscheidungsfindung im Dritten Reich mit großer Skepsis betrachtet und meistens ausgebremst.